Ich freue mich, dass ich hier in eurer Mitte sein darf, was sich ja sehr kurzfristig ergeben hat. Ich habe mich erst gestern Mittag dafür entschieden, hierher zu kommen. Der Hintergrund ist der, ich bin krank und ich war mir nicht sicher, dass ich eine Predigt halten kann, und ich habe sicherheitshalber meine eigentliche Predigt in einer anderen Gemeinde schon abgesagt gehabt, und wie gesagt, sehr kurzfristig habe ich dann hier zugesagt, und ich freue mich, hier sein zu dürfen und bitte Gott darum, dass er mir die Kraft und die Gesundheit schenkt, dass ihr etwas von der Predigt habt und nicht nur ein Hustenkonzert bekommt. Damit, Konzert ist eigentlich schon das richtige Stichwort zur Predigt. Der Anlass ist das neue Liederbuch, und ich bin immer wieder konfrontiert worden mit dieser Frage: Warum wieder ein neues Liederbuch? Die Antwort, die ich dann gebe, und das wird dann auch mehr oder weniger Inhalt dieser Predigt sein, ist ganz einfach, weil es in der Bibel steht. Und weil es in der Bibel steht, wollen wir das natürlich auch tun, denn wir sind ja als Adventisten ein Volk, das sich an der Bibel orientiert. Da steht aber nicht drin, ihr sollt jetzt Jahre 2015 ein neues Liederbuch haben. Nein, das steht da nicht. Aber es steht an mehreren Stellen in der Bibel, exemplarisch, nämlich Psalm 149, Vers 1, singet dem Herrn ein neues Lied. Was das im Klartext bedeutet, warum das da steht, warum das relevant ist für uns heute, wird im Laufe der Predigt, hoffe ich, deutlich werden. Wie gesagt, die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens, und von daher wollen wir uns an der Bibel auch orientieren. Vorweg vielleicht eine Information noch: In der Bibel ist von viel, ach, ich sehe euch gerade dort. Ich habe mich ganz gefreut, dass hier dieses Kinderlied hier so da war, ja? Ganz toll, dass ihr da seid, und ich finde es auch ganz toll, dass ihr euch hier so die Mühe macht mit den Kindern. Auch musikalisch finde ich ganz toll. Das musste ich jetzt einfach noch mal loswerden. Aber zurück zur eigentlichen Predigt. Vorweg, in der Bibel werden viele Musikinstrumente genannt. Ich orientiere mich in einem großen Bibellexikon. Da sind zum einen Saiteninstrumente: Zither, Harfe, Psalter mit 10 Saiten. Da werden Blasinstrumente genannt: Flöte, Pfeife, Schalmei, vielleicht ein Obon-ähnliches Instrument, Trompete. Vielleicht ist auch Panflöte gemeint oder eine Pfeife. Die Laute wird genannt, vielleicht ein Dudelsack oder der Zusammenklang verschiedener Instrumente. Posaune, Widerhorn, das sogenannte Schofarhorn. Bei diesen Blasinstrumenten fällt mir auf, dass die Orgel nicht genannt wird. Die Orgel gab es. Na, zu alttestamentlichen Zeiten weiß ich nicht, aber zu neutestamentlichen Zeiten gab es die Orgel bereits. Ich habe mal nachgeschaut im Wikipedia, also diesem Internet-Lexikon. Und da stand was Interessantes über die Orgel. Die Römer übernahmen die Orgel von den Griechen als rein profanes Instrument und untermalten Darbietungen in ihren Arenen mit Orgelmusik. Von den frühen Christen wurde die Orgel aufgrund der Verwendung dieses Instruments für die grausamen Arenakämpfe, bei denen auch Christen starben, nicht verwendet. Fand ich schon mal interessant, so heraus so zu hören. Wir stellen fest, im Laufe der Jahrhunderte hat sich vieles geändert. In der Bibel werden dann noch Schlaginstrumente genannt: Pauke oder auch Handtrommel, Zimbeln, Schelle, das ist wahrscheinlich eine Rassel, Schelle oder Glöckchen. Das sind so die Musikinstrumente und wir stellen fest, es ist reichhaltig, was uns da geboten wird. Und dann fiel mir noch eine Beobachtung auf. Erstens, das größte Buch der Bibel sind die Psalmen mit 150 Kapiteln und das ist ein Liederbuch. Nächste Beobachtung, es sind uns nur die Texte überliefert, nicht die Melodien. Ich weiß nicht, aber mein Glaube ist der Glaube an einen allmächtigen Gott. Und dass das, was ihm wichtig ist, dass er das auch durchsetzt, dass er das weitergibt. Wenn das so ist, dann muss ich sagen, waren Gott die Melodien zu den Psalmen offenbar nicht so wichtig, dass wir die heute kennen. Die Texte, ja. Die Musik, nein. Die Melodien, nein. Wenn er das gewollt hätte, hätte er die Möglichkeit gehabt, dass wir heute auch im Besitz der Melodien wären. Meine tiefe Überzeugung. Zu den Melodien, zur Musik komme ich noch etwas. Das Musikverständnis damals in Israel und zur Zeit der Bibel ist geprägt von einem ganz wesentlichen Gedanken, nämlich Gesang, Instrumentalmusik und Tanz bilden eine Einheit. Wir sehen das auch an verschiedenen Psalmen. Ich möchte hier zwei Psalmen so beispielhaft mal lesen. Psalm 149, habe ich ja schon angefangen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Ach so, mit Halleluja fängt es an. Halleluja. Singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen. Mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er hilft den Elenden herrlich. Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern. Ihre Könige zu binden mit Ketten und die Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja. Bezüglich auf den zweiten Teil dieses Psalms gehe ich gleich ein. Ich möchte noch, was die Musikinstrumente angeht, Psalm 150 erwähnen. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Wenn ihr so die Psalmen gehört habt, und speziell Psalm 149, ist das unsere Kultur? Ist das unser Anliegen, unsere Ausdrucksweise? Also hier ist von den Heiligen die Rede. Sie sollen scharfe Schwerter in den Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Ist das unser Anliegen? Wollen wir das so mit Begeisterung schmettern, wenn uns die Melodie gefällt? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Wir merken, das ist eine ganz andere Kultur. Das ist, damit das klar ist, das ist Wort Gottes, das ist Bibel. Und ich möchte da also kein Deut von wegstreichen, ja? Aber wir merken, das ist nicht unser. Ganz und gar nicht. Mit dieser Ausdrucksweise fühlen wir uns überhaupt nicht wohl. Und nach unserem Bibelverständnis, nach unserem Gottesverständnis, haben wir vielleicht an dieser Stelle, zumindest an anderen Stellen, auch unsere Fragen. Also zumindest ich. Und deshalb ist es immer wieder notwendig, dass wir neue Lieder singen. Lieder, die unsere Anliegen deutlich machen. Das Wesentliche sind die Texte. Okay, es gibt diese Texte sind auch Dichtung und es gibt auch eine gewisse dichterische Freiheit. Werden wir zum Beispiel, wenn wir das letzte Lied singen, 557, lasst die Herzen immer fröhlich. Damit soll etwas Bestimmtes ausgedrückt werden. Buchstäblich ist das aber nicht so. Ich hätte so ein bisschen Gedenken, wenn wir so richtig fröhlich auf eine Beerdigung gehen würden. Immer fröhlich. Es gibt also eine dichterische Freiheit, die da ist, aber der Grundgedanke, denke ich, wird klar. Was zur Musik angeht, ich weiß nicht, ob ihr orientalische jüdische Gottesdienstmusik kennt. Ich habe sowas mal im Fernsehen gehört. Bei allem Respekt für meine Ohren ist das gar nichts. Ist das, naja, ich hätte fast gesagt, Katzengejaule kann ich besser ertragen. Es ist eine andere Kultur, mit der kann ich gar nichts anfangen, mit dieser Musik. Das sollten alle bedenken, die hier für einen ganz bestimmten Musikstil sprechen. Dann wäre nämlich der Maßstab, der Musikstil zur Zeit Jesu in dieser Kultur. Und in dieser Kultur hat sich die Musik in den vergangenen Jahrtausenden kaum geändert. Und nein, ich glaube, das will kaum jemand von uns, wahrscheinlich sogar niemand. Und dann fällt mir auf in diesen Texten, dass da immer wieder von Reigen die Rede ist. Vom Tanzen. Ja? Und das gehörte auch irgendwie zum Gottesdienst. Das gehörte alles so dazu. 2. Samuel 6, Vers 14 und 15. Das war die Situation, wo das Heiligtum nach Jerusalem gebracht wurde. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit leinenen Priesterschurz. Und David und das ganze Haus Israel führten die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Ja, und ich weiß, im Neuen Testament wird Tanzen ja auch positiv erwähnt. Ich erinnere an die bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dann heißt es, und dann ist ja der Vater, also Gott steht ja für den Vater, richtet das Fest aus. Und dann heißt es in Lukas 15, Vers 25, aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. So ist unser Gott. Natürlich wird in der Bibel auch Tanzen mal negativ erwähnt, zum Beispiel der Tanz der Tochter der Herodia. Das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Damit das ganz klar ist, ich will im Gottesdienst kein Tanzen einführen. Ja? Also wer das hier hört, der hat mich absolut missverstanden, denn das ist nicht unsere Kultur. Das sind nicht wir. Vielleicht ist das in der Jugendkultur so. Vielleicht wird das in 3-4 Generationen anders sein. Weiß ich nicht. Ich stelle nur fest, wir sind kulturell sehr stark in einem Umbruch in den verschiedensten Bereichen. Aber unsere Kultur heute hier in Deutschland ist es noch nicht. Aber ich habe gemerkt, insgesamt habt ihr mit Tanzmusik ja keine Probleme. Tanzmusik haben wir doch gerade gehabt, ne? Lied Nummer 600. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Nach alledem, was man mir sagt, ich kenne mich Musik und mit Tanzen überhaupt nicht aus, aber alles, was man mir sagt, ist das ein sehr schöner Walzertakt. Ja, kann man sehr schön Walzer zu tanzen. Ja, so ist unser Gott. Er ist vielfältig. Und ich möchte hier ganz klar sagen, und das ist eigentlich mein Anliegen, Gott ist größer als unsere Kultur. Gott ist größer als jede Kultur. Und sein Musikverständnis und was er zu seiner Ehre annimmt, ist wesentlich breiter als das von mir, ich behaupte mal, als das von jedem von uns. Das sollten wir niemals vergessen, wenn wir so über Musik reden. Ich habe was vergessen, kleinen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr hier dieses Buch kennt. Ich habe das sehr interessant gelesen von Ed Christian. Das ist ein Autor, der, wie gesagt, darüber geschrieben hat. Für die, die ihn nicht kennen, Hintergrund, er hat von der 6. Klasse an sich mit Rockmusik beschäftigt, war da voll drin. Im Alter von 28 Jahren hat er sich bekehrt und wollte mit Gott leben. Eines Nachts wandte er wach und er spürte dann, dass diese Art von Musik und Gott, dass das nicht zusammenpasste. Und dann schreibt er so, eines Nachts erwachte ich mit dem Eindruck, dass Gott mir die Tür in die Freiheit geöffnet hatte, zack, zack, zack. Am Morgen hatte ich mich von allen 300 Platten verabschiedet. Das einfach so mal als Hintergrund für die Erfahrung, die er jetzt macht und die ich gerne vorlesen möchte. Im darauffolgenden Sommer holte ich meine beiden Söhne, Peter und Paul, von einem adventistischen Ferienlager ab. Sie waren begeistert von dem Mottolied des Lagers, einem Lied von einer CD mit christlicher Rockmusik von Rich Mullin. Paul sang es uns im Auto vor. Ich war überrascht, dass in einem adventistischen Lager solche Musik gespielt wurde. Warum hatten die Betreuer meine Kinder ausgerechnet mit der Musik bekannt gemacht, die ich sorgfältig von ihnen fernzuhalten versuchte? Ich wollte doch nicht, dass sie solche Probleme mit Rockmusik bekamen, wie ich sie gehabt hatte. Deshalb war mein erster Gedanke, zu Paul zu sagen, ich möchte nicht, dass du dieses Lied noch einmal singst. Aber ich hielt meinen Mund. Ich wollte keine Auseinandersetzung auf der Rückfahrt haben. Ich kann es Ihnen ja später sagen, dachte ich. Am selben Abend kam Paul, damals 11 Jahre alt, in unser Schlafzimmer. Papa, sagte er, kennst du das Lied, das wir im Lager gelernt haben? Der Text hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mich entschieden, mich Gott hinzugeben. Ich sagte ihm, wie glücklich ich darüber sei, aber ich konnte kaum atmen. Im Herzen sagte ich, oh Gott, beinahe hätte ich meinem Sohn dafür angefahren, dass er ein Lied mochte, das ihn zu dir geführt hat. Danke, Herr, dass du meinen Mund verschlossen hast. Ich denke, dadurch, da wird deutlich, dass Gott uns unterschiedlich führt. Das, was für den einen richtig und wichtig ist, für den anderen vielleicht ganz anders aussieht. Das Problem ist, und das ist eins der umstrittensten Sachen im christlichen Bereich, dass Musik an sich ambivalent ist, neutral ist. Dass Musik an sich nichts über die Botschaft aussagt. Diesen Punkt habe ich sehr lange nicht verstanden und deswegen möchte ich an diesem Punkt etwas bleiben, um ihn zu erklären. Erstens, Musik beeinflusst natürlich unser Gemüt, unsere Stimmung. Ganz klar. Und wir nutzen das auch. Ein Trauerlied ist ein anderes Lied als ein Jubelgesang. Und das alles hat Auswirkungen auf unsere Psyche, hat Auswirkungen auf uns. Das ist ganz klar und das wird auch von niemandem bestritten. Aber mit der Melodie wird keine Botschaft verbunden. Sondern die Botschaft, die wir hören, ist abhängig von unserem Hintergrund, den wir haben. Ein paar Beispiele dazu. Als ich vor rund 45 Jahre, dürften es her sein, in England war, hatten wir auch einen festlichen Abend und wir als Deutsche hatten uns erkundigt, was für ein Bild wir als Deutsche abgeben. Also fleißig, steif und. Ja, auch das gehörte dazu. Und wir wollten uns dann als deutsche Gruppe etwas selbst auf die Schippe nehmen. Und wir haben dann einen sehr lustigen Text gedichtet, auf Englisch natürlich, und den gesungen zu der Melodie unserer Nationalhymne. Ja, um uns selbst als Deutsche etwas auf die Schippe zu nehmen. Die Reaktion war, sagen wir mal, sehr verhalten. Ich dachte, naja, vielleicht kennen Sie die deutsche Nationalhymne nicht. Meiner Mutter habe ich ein Liederbuch mitgebracht und sie spielte dann die Lieder und auf einmal ruft sie mich, Erhard, da steht ja die deutsche Nationalhymne drin. Das heißt, im englischen Liederbuch war mit einem, in dem englisch-adventistischen Gottesliederbuch, ja, vergleichbar heute mit dem WLG, war ein religiöses Lied zu der Melodie der deutschen Nationalhymne. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wir mit unserem deutschen Verständnis haben die deutsche Nationalhymne gemacht und einen albernen Text dazu. Und die Zuhörer hatten das englische geistliche Lied im Hinterkopf, das dann veralbert wurde. Wenn ich heute dran nachdenke, aber damals hatte ich keine Ahnung davon. Oder eine andere Sache. La 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 la. Was ist das nochmal? Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Oder Gott ist die Liebe. Je nachdem, was für einen kulturellen Hintergrund wir haben, sagen wir, ganz tolles Lied. Oder sagen wir, wenn ich die Melodie höre, Verherrlichung des Weihnachtsbaums, kriege ich Magenkrämpfe. Ja, die Melodie ist genau die gleiche. Aber je nachdem, was für einen Hintergrund wir haben, kriegen wir andere Gefühle, andere Empfindungen. Und die sind ernst zu nehmen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Liedern, die eben nicht nur einen religiösen Hintergrund haben, sondern auch einen ganz anderen. Auch das Lied, was wir noch singen werden, Welch ein Freund ist unser Jesus? Hat auch einen sehr, sehr profanen Text. Vor etwa 10 Jahren habe ich das Lied immer mal wieder im Radio gehört, aber ohne jeden religiösen Bezug. Je nachdem, was für einen Hintergrund wir haben, löst das entsprechende Emotionen aus. Das ist das Problem, das wir bei der Musik haben. Aber worum geht es jetzt uns eigentlich in unseren Gottesdienstliedern? Ich hoffe, dass wir nicht singen zu Beginn und zum Schluss und sowas, sondern dass wir singen, ja, zur Anbetung Gottes, zum Lob Gottes, zur Auferbauung der Gemeinde, dass das so unsere Motive sind. Dafür singen wir eigentlich, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ein wesentlicher Punkt ist, Streit gehört nicht dazu. Streit über Musik verherrlicht nicht Gott. Und dann sind wir manchmal in einer gewissen Spannung, die da ist. Wir sollten versuchen, in den Gemeinden einen Konsens zu finden, welche Lieder wir singen und welche nicht. Dass wir sie alle singen können und niemand da Knoten im Bauch bekommt. Das ist die eine Seite. Auf die andere Seite ist, es kann natürlich nicht sein, dass es Einzelne gibt, die der Gemeinde diktieren, welche Lieder noch gesungen werden dürfen. Das heißt, es heißt, da mit anderen Worten hier miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn ganze Liederbücher abgelehnt werden, dann ist für mich die Sache sehr, sehr suspekt, dass da irgendeine Ideologie hinter ist, aber nicht mehr ein Gewissenskonflikt. Der Gewissenskonflikt kann da sein, je nachdem, was für Kultur dahinter ist. Da können Dinge auf einmal hochkommen, von denen andere keine Ahnung haben. Und ich denke, da werde ich gleich noch drauf kommen, wir sollten darauf Rücksicht nehmen. Also einmal, es geht darum, dass wir Gott loben, preisen, anbeten, Auferbauung der Gemeinde. Ja, das ist es. Ein anderer wesentlicher Punkt ist, die Musik in unserem Gottesdienst sollte anziehend, attraktiv für unsere Freunde und Gäste sein. Mit anderen Worten, und ich zähle, damit das klar und deutlich ist, unsere Kinder mit dazu. Mit anderen Worten, diese Lieder sollten kulturell angepasst sein. Ein Lied, das in Afrika der Hit ist, kann vielleicht hier überhaupt nicht gesungen werden und umgekehrt. Nur um mal das, was ich meine, an einem krassen Beispiel deutlich zu machen. Und wenn ich sage, diese Lieder, die wir singen, sollten anziehend für unsere Gäste sein, dann bezieht sich das nicht nur auf Melodie und Text, sondern auch auf uns. Was ich damit meine? Großer Gott, wir loben dich. Wenn wir das so singen, dann weiß jeder, wie weit das mit dem Lob Gottes ist. Ne? Da brauchen wir nicht mehr viel erzählen. Das heißt, die Lieder, die wir singen, die sollten wir aus freudigem Herzen singen. Wir beten Gott damit an. Mit unseren Liedern geben wir Zeugnis über unser Verhältnis zu Gott. Und ich darf euch sagen, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Gäste, unsere Nachbarn, die spüren das. Natürlich ist das ganz klar, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich nicht begeistert singen kann, weil ich zum Beispiel gerade krank bin und sobald ich den Mund aufmache, ein Hustenanfall kommt, weil vielleicht ein guter Freund schwer erkrankt ist oder sonst etwas. Ihr versteht, ich spreche von Grundsätzen und es gibt immer wieder Ausnahmen. Und wenn sowas mal ist, sowieso richten über anderes immer falsch. Das wisst ihr aber auch selber. Also Lieder zur Anbetung, zum Lob Gottes, zur Auferbauung der Gemeinde, die anziehend ist für Gäste, die wir freudig zur Ehre Gottes singen. So dass Gott sich freut, wenn wir diese Lieder singen, wobei Gott nicht unbedingt auf die stimmliche Qualität achtet, sondern auf unser Herz, wie unser Herz dabei ist. Ja, wäre noch die Frage, wie sollen wir mit Andersdenkenden umgehen, mit Leuten, die anders empfinden als wir? Ihr kennt die Grundsätze, ich möchte sie nur noch mal in Erinnerung rufen. In Matthäus 22, ab Vers 37, sagt Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, bei jeder Diskussion heißt es, Gott die Ehre zu geben, den anderen liebevoll anzunehmen, auch mit seiner anderen Meinung. Ich weiß, das ist nicht immer schwer. Und ich weiß, gerade was Gemeindeleitung angeht, es kann manchmal sehr schwer sein, hier einen Weg zu finden, zu dem alle Ja sagen können. Aber wenn wir nicht lieben, dann sind wir nicht auf der Seite Gottes, egal wie viel Recht wir haben. Jesus führt das ja noch weiter aus, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Für mich diesbezüglich ist auch sehr interessant Römer 14, da geht es um die Schwachen im Glauben. Ich lese dieses Kapitel jetzt nicht, es würde den Zeitrahmen dramatisch sprengen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Glaubt ihr, dass es Geister gibt, dass es Dämonen gibt? Dass es einen Teufel gibt? Was machen wir, wenn Musik... damals ging es ja nicht um sie. Wenn Fleisch, wenn Essen den Teufel geweiht wurde, den Götzen geweiht wurde, darf man das essen oder nicht? Das ist die Diskussion, die in Römer 14 geführt wird. Und lest das Kapitel gerne mal zu Hause durch und versucht ein klares Ja oder ein klares Nein von Paulus zu erfahren. Ich habe es nicht gefunden. Er schließt mit dem grundsätzlichen Satz, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Und von daher sollten wir das, was wir auch im musikalischen Bereich tun, aus dem Glauben heraus tun. Aus der Beziehung zu Gott heraus. Wobei für mich ganz wichtig ist, dass ich nicht nur immer andere in Frage stelle, ob die wirklich jetzt das Wort Gottes verkündigen, sondern dass ich mich selbst auch in Frage stelle. In diesem Sinne verstehe ich dies, was ich hier halte, nicht als Predigt, sondern als eine Andacht. Das heißt, wir denken gemeinsam etwas an. Ihr könnt auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen und die würden mich sogar sehr interessieren. Mich geht es nicht darum, irgendetwas zu sagen, sondern ich möchte den Willen Gottes besser erkennen. Und ich unterstelle euch mal, dass auch das euer Wille ist. Und ein Punkt ist, dass in der Bibel immer wieder betont wird, dass Gott Einzelne wie auch sein Volk betont, bewahrt. Das wird in verschiedenen Stellen wirklich betont. Ich denke hier zum Beispiel an Psalm 23. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Es geht also hier auch wieder um Gott. Und selbst wenn wir durch finstere Täler wandeln, Gott ist bei uns. Er bewahrt uns. Jesaja 41, Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Ich denke, dass all diese Texte auch und gerade für den musikalischen Bereich denken. Wenn wir Gott vertrauen, dann wird er uns bewahren. Selbst wenn es so etwas, ja, und er wird uns das zeigen, wie hier diesem Ed Christian auch, der auf einmal wusste, diese Art von Musik trennt mich von Gott und davon habe ich mich zu trennen. Und er hat es getan. Gott wird uns führen. Und es war diese Art von Musik, allerdings mit anderen Texten, die seinen Sohn zu Gott geführt haben. Gott wird uns führen. Gott wird uns bewahren. Für mich entscheidend ist also die Gesamtkomposition der Lieder mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf die Liedtexte. Verherrlichen Sie Gott, führen Sie mich näher zu Gott, mich oder auch andere, näher zu Gott in Anbetung, Bewunderung und Gehorsam. Fördern diese Lieder meine Begeisterung für Gott. Vielleicht noch ein Hinweis. Nicht alles, was sich fromm anhört, ist auch fromm. Und im Sinne Gottes. Denn wenn alles, was sich so fromm anhört, dem Willen Gottes entsprechen würde, dann wären die Pharisäer frommer als Jesus gewesen. Ich erinnere an die ganzen Auseinandersetzungen bezüglich des Sabbats, was Ernten angeht, was Heilen angeht und so weiter. Deshalb, lies die Bibel. Sie ist die Grundlage unseres Glaubens und ihren Aussagen folge. Amen. Wir beten. Großer und allmächtiger Gott, Herrscher Himmels und der Erde, König aller Könige, du unser Vater. Dich beten wir an, dich loben und preisen wir, denn immer wieder erkennen wir aufs Neue, was für ein gütiger und was für ein gnädiger Gott du bist. Wir danken dir, dass du uns geführt und geleitet hast, dass du uns bewahrt hast. Habe Dank, dass wir dir unseren Dank und unseren Lob auf vielfältige Art und Weise darbringen können. Danke auch und gerade für die Gabe der Musik. Und bitte, Herr, hilf, dass wir sie einsetzen zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung und auch als ein Mittel, ja, anderen zu erzählen, was du uns bedeutest. Herr, danke. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und dass du uns führst und leitest und uns noch viele gute Stunden schenkst. Amen. Amen.